Aber irgendwo gibt es dann wie einen Kipppunkt, wo die Selbstkritik in Selbsthass kippt. Und wo ist dieser Kipppunkt und wie verhindert man das?
Ich persönlich würde den Unterschied oder den Übergang so formulieren. Ich würde sagen, Selbstkritik, die gemessen wird an der Wirklichkeit, also das Steak von Woody Allen, ja, das reale Steak, dass ich sagen kann, gut, Demokratie ist nicht perfekt, Kapitalismus ist nicht perfekt, freie Meinung im öffentlichen Raum ist nicht perfekt, kann alles missbraucht werden, führt alles immer wieder zu Missbrauch, es braucht Gerichte, es braucht Verfahren, um das zu korrigieren, es braucht auch demokratische Verfahren, alles wunderbar und die Kritik innerhalb dieser Verfahren ist super. Aber wenn ich anfange zu sagen, es braucht eine bessere, eine perfektere, eine ideale Gesellschaft, eine utopische quasi Gesellschaft, die nicht mehr missbrauchsanfällig ist, dann begebe ich mich auf einen Selbstkasteiungsweg, weil diese perfekte Gesellschaft gibt es nicht. Aber dieser Realismus, ich glaube, wenn der verloren geht, und das ist bei uns in vielen Diskussionen, merke ich, verloren gegangen. Wenn du als Gegenmodell zu deiner Realität eine Utopie hast, dann kannst du nur verlieren. Und das ist dann Selbstkasteiung. Und das, würde ich sagen, ist ungesund. Herzlich willkommen beim Schweizer Monat. Lukas, wir wollen heute sprechen über den Westen und seinen Selbsthass. Wir hatten eine Kolumne von unserem wunderbaren Kolumnisten Kazım El-Ghazali, der diese Diagnose getroffen hat. Wir hatten kürzlich die Entscheidung in der Schweiz wegen Kopftuchverbot in den Schulen in Zürich und im Aargau. Vielleicht folgen noch weitere Kantone. Und dahinter steckt ja immer die Frage, wieso kommt es überhaupt so weit, dass wir im Westen offensichtlich unsere eigene Identität zu betonen scheuen. Also wir scheuen davor zurück, instinktiv offenbar, zu sagen, wer wir sind, was wir wollen, was wir nicht wollen. Und Kazım hat hier eine wunderbare Kolumne dazu geschrieben. Wir können die sicher auch verlinken zu unserem Talk hier, dass die alle das nachlesen können, die das noch nicht kennen. Und seine Analyse geht ja in Richtung Selbsthass. Würdest du dies auch so sehen, dass wir uns eigentlich nicht mehr so mögen?
Vielleicht kurz noch zum Kopftuchverbot. Da haben wir vielleicht ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Was hältst du davon? Ich bin da eher skeptisch, ob das etwas bringt und ob das angebracht ist, in einem liberalen Staat den Leuten Kleidervorschriften zu machen. Aber du sagst, dass das quasi wichtig ist, die gemeinsamen Regeln und die gemeinsame Wertebasis zu betonen, oder wie?
Ich bin nicht für ein generelles Kopftuchverbot, sondern grundsätzlich geht es hier um, wäre es um die Schule gegangen oder offizielle Vertreter des Staates. Und in der Schule fände ich es sowieso grundsätzlich angemessen, wenn man Uniformen hätte. Also ich wäre da quasi im Englischen oder Japanischen, fände ich sehr gut. Dann ist endlich vorbei mit diesem ganzen, wer darf was tragen und wer hat welche Jeans und wer hat welche Zeichen und Nichtzeichen. Der Staat sollte religionsneutral auftreten und so sollte auch die Schule aussehen. Das ist mein Argument.
Triumph des Kollektivismus.
Triumph einer einheitlichen Regel für alle. Wir sind ein Rechtsstaat, in dem alle Regeln gelten. Der Individualismus ist dann auf dem Schulplatz und privat ja wieder voll im Gange. Das kann man ja gar nicht verhindern. Das andere Argument, das würde mich jetzt eher noch überzeugen, was du gesagt hast, dass es wenig bringt. Ich finde, da hast du einen Punkt. Also gerade in Frankreich, wo es doch sehr radikal laizistisch zu und her geht, bringt es eben doch recht wenig. Das sieht man dort ja, dass das die Radikalisierung überhaupt nicht verhindert. Da finde ich, da hast du einen Punkt.
Mhm. Und die Frage ist dann, wie konsequent macht man das? Also verbietet man dann generell religiöse Symbole, wie das, glaube ich, in Frankreich der Fall ist? Oder warum jetzt genau das Kopftuch?
Ja, also für viele ist das Kopftuch halt eben ein religiöses und ein politisches Symbol, also ein Symbol der Unterdrückung der Frau. Ich würde jetzt mal mich ganz eng aus dem Fenster lehnen und sagen, vor etwa seit 20 Jahren hätten die Linken auf jeden Fall auch ein Kopftuchverbot verlangt, weil sie gesehen haben, dass das Richtung Verhüllung der Frau und Verstecken der Frau geht. Heute sind die Linken mehr oder weniger mit dem Islam in einem Bötchen, weil sie glauben, das ist ein Ersatzproletariat für sie, die quasi Migranten aus islamischen Ländern. Das wird sich noch als Täuschung erweisen. Das sieht man ja schon in Frankreich. Die wählen dann eben nicht links. Die wählen dann die Scharia. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, es ist ja sowieso ein Dilemma mit dem Islam, der Umgang. Und von daher, ich bin überzeugt, das löst keine Probleme, aber es ist mal ein Zeichen, dass in der Schule eben diese Neutralität gewahrt werden sollte, wo es irgendwie geht. Und ich finde auch, dass zum Beispiel Mädchen, auch Musliminnen, müssen die Hand geben, auch dem Lehrer. Ich finde, solche Sachen sind wichtig, dass wir einheitliche Regeln haben.
Ja, ich bin halt alt genug, um noch alte Frauen gesehen zu haben, die Kopftücher getragen haben bei uns, die definitiv keine Musliminnen waren und keine islamistische Ideologie verfolgt haben. Von daher bin ich immer ein bisschen skeptisch, dass man das dann zu einem religiösen Symbol auch macht. Ich glaube, bei der Burka zum Beispiel war das, oder ist das etwas anderes. Aber die ganze Diskussion ist, wie du angetönt hast, ja, eigentlich steht für etwas Größeres, nämlich wie gehen wir mit dem Islam um und vielleicht die noch größere Frage, wie gehen wir mit unserer eigenen Kultur um. Und was Kazem geschrieben hat, das fand ich eigentlich sehr interessant, eben das, wie wir die westliche Zivilisation sehen, beeinflusst eben auch sehr stark, wie wir mit Zuwanderern und Neuankömmlingen in unserem Land umgehen. Und wenn wir quasi ein so negatives Bild haben von uns selber und unserer Kultur, dann vermitteln wir das letztlich dann auch den Zuwanderern, und das ist letztlich auch der Integration nicht förderlich. Das ist sein Argument. Wie siehst du das?
Ja, also es wird ein sehr, sehr guter Text. Ich bin so glücklich, dass er das bei uns gemacht hat im Schweizer Monat. Das ist ein hervorragender Beitrag. Ich kann es jedem empfehlen zu lesen. Es trifft den Nerv, meiner Meinung nach. Ich habe selber auch schon lange die Ansicht für mich irgendwie gehabt, dass wir ein Selbstwahrnehmungsproblem haben. Dass wir uns wahrnehmen, dass wir uns eigentlich heruntersetzen, dass wir uns relativieren und dass wir kuschen. Und das ist ein großes Problem. Für mich ist das ein größeres Problem als der Islamismus zum Beispiel, oder? Der Islam oder Migration. Dass wir selber nicht mehr zu uns stehen. Also du siehst es an verschiedenen Punkten, zum Beispiel die ganze Kulturrelativismusdebatte, die auch von links her kommt, oder? Jede Kultur ist gleich viel wert. Nein. Wenn du das sagst, kannst du die Menschenrechte nicht mehr aufrechterhalten. Menschenrechte sind universell oder sie sind nicht universell. Aber sie sind nicht, also zum Beispiel, ich sage Menschenesser und Nazis sind für mich kulturell nicht auf der gleichen Stufe wie ein westlicher Liberaler. Das ist einfach nicht so. Das ist einfach ein Unsinn. Schon der Relativismus zeigt schon, wir trauen uns selber nicht mehr über den Weg. Ein anderes Beispiel wäre die ganze Diskussion um den Postkolonialismus, die an den Universitäten ja ziemlich dominant ist. Der Westen als Kolonisator, das ist richtig, der Westen hat kolonisiert, aber so haben alle anderen Kulturen in der Welt kolonisiert. Und das lässt man dann immer weg, und am Schluss geißelt man sich selber. Und wofür? Um nachher eben sehr verunsicherte Menschen zu haben im Westen, die nicht mehr wissen, dass der Westen eigentlich positive Sachen gemacht hat. Viel positivere finde ich als andere Kulturen. Also, weißt du, was ich meine? Also diese Selbstrelativierung ist schon ein Ausdruck dieses Hasses irgendwie.
Ja, und ich finde, es geht dann auch irgendwie vergessen, dass die Errungenschaften unserer Zivilisation oder unserer westlichen Kultur, was für Errungenschaften wir da eigentlich haben. Also ich meine, die Freiheit, die wir genießen, und die auch uns Wohlstand gebracht hat, die ist nicht selbstverständlich. Und genau zu dem führt das eben, dass man dann quasi sagt, ja, was wir quasi haben, das ist selbstverständlich oder Ausdruck von irgendwie Ausbeutung, und alles Negative wird dann umso mehr betont. Und ich glaube, es gab dieses interessante Zitat von Woody Allen, der mal gesagt hat, ich hasse die Wirklichkeit, aber es ist der einzige Ort, wo man ein gutes Steak bekommt. Und ich finde, ich würde sagen, ich hasse den Westen, aber es ist der einzige Ort, wo man vernünftig in Freiheit und Wohlstand leben kann. Genau. Könnte man übertragen sagen.
Ja, Woody Allen ist wunderbar, der hat so gute Sachen gesagt und er trifft es ja eigentlich super. Also man kann es ja hassen, aber das Steak ist trotzdem das Beste, oder?
Genau, ja.
Ja. Und also man kann beim Westen eigentlich sagen, oder man, es ist, ich verteidige den Westen immer, wie Churchill die Demokratie verteidigt hat. Also es ist die schlechteste Regierungsform von allen, die Demokratie, except all the others, also abgesehen von allen anderen. Und ich sage, die westliche Zivilisation ist die schlechteste aller Zivilisation, außer alle anderen. Und die Freiheit kann missbraucht werden, das sieht man ja jeden Tag, aber sie ist trotzdem eigentlich das Wichtigste, was wir haben. Und unsere Gesellschaft ist eben so stark und so gut und eigentlich unsere Kultur ist so gut, dass sie ja alle zu uns kommen wollen. Also was Relativisten und Selbsthasser im Westen nicht erklären können, ist, warum denn alle zu uns kommen wollen. Wenn wir so schlecht sind, wenn unsere Gesellschaft so schlimm ist, so sexistisch und klimaterroristisch und ich weiß nicht, warum kommen dann alle zu uns die ganze Zeit? Ja, es ist ja nicht umgekehrt, dass alle hier dorthin flüchten wollen. Das ist ja, das sollen die mir mal erklären, warum die alle zu uns kommen wollen.
Genau, ja, das ist dann wieder der Widerspruch. Und eigentlich, ich glaube, diese Selbstkasteiung ist auch letztlich Ausdruck unseres Erfolges. Also ich kann mich erinnern, nach dem 7. Oktober 23, da hat ein Freund von mir auf dieses Hamas-Massaker reagiert, indem er gesagt hat, ja, die Israelis, die haben ja die ganze Region terrorisiert und da ist es keine Überraschung, dass dann die Hamas diesen Angriff macht. Also alles, was passiert, wird eigentlich zuerst einmal Israel oder, wenn das nicht geht, den USA und wenn das nicht geht, dem Westen allgemein in die Schuhe geschoben. Und ich fand das zuerst überraschend und dann habe ich einfach gemerkt, dass er ganz andere Standards anlegt an Israel oder an Westen als an den Palästinensern oder an anderen Kulturen. Und ich meine, das ist eigentlich eine paternalistische Weltsicht, dass man quasi dann auch sagt, ja, der Westen muss sich eigentlich an höheren Standards messen lassen. Aber es ist eben auch ein Ausdruck von der Fähigkeit zur Selbstkritik. Und ich glaube, das ist ein schmaler Grat. Also die Fähigkeit zur Selbstkritik grundsätzlich ist ja etwas sehr Positives. Das ist auch das, was uns erfolgreich gemacht hat. Man könnte sogar sagen, die Demokratie an sich ist eine Form ständiger Selbstkritik. Also jede Abwahl einer Regierung ist eigentlich ein Ausdruck, ein Eingeständnis des Volkes, dass es einen Fehler gemacht hat und den wieder korrigiert. Das ist eine ständige Korrektur, eine ständige Selbstkritik. Auch die Abschaffung der Sklaverei zum Beispiel, die Einführung des Frauenstimmrechts. All diese Fortschritte wären nicht möglich gewesen, wenn die Leute nicht auch kritisch sich mit ihrem Land und ihrer Kultur auseinandergesetzt hätten und diese Verbesserungen angestrebt hätten. Aber irgendwo gibt es dann wie einen Kipppunkt, wo die Selbstkritik in Selbsthass kippt. Und das ist die Frage, wo ist dieser Kipppunkt und wie verhindert man das?
Ja, vielleicht zwei Gedanken. Das ist eine sehr wichtige Frage, oder? Zwei Gedanken dazu. Das eine ist der Paternalismus, den du erwähnt hast, oder? Also zuerst einmal, dass wenn ich sage, ja, man muss die Moslems oder andere Gruppen, die zu uns kommen, anders behandeln, mit anderen Standards betrachten als uns selbst, oder? Dann sage ich damit, ja, das sind wie Minderjährige der Geschichte. die sind noch minderjährig, die sind noch nicht reif für Selbstkritik und so oder überhaupt von Kritik von außen. Und dann verhätschle ich die eigentlich und behandle die wie Kinder. Das geht gar nicht. Das ist respektlos und letztlich ist es wieder imperialistisch, oder? Also es ist eigentlich Imperialismus mit anderen Mitteln. Man nimmt die wie Kinder und zieht sie groß. Das ist das, was die Inder erlebt haben durch die Engländer. Man erzieht sie zu Menschenrechten. Das hat nicht funktioniert. Und hier ist es das Gleiche, einfach von den linken Leuten gegenüber den Migranten. Das ist der erste Punkt. Das geht nicht. Also wenn man jemanden integrieren möchte in den Westen, dann muss man ihm zumuten, dass er schon erwachsen ist und dass er auch die Toleranzzumutungen aushält, die mit unserer Gesellschaft verbunden sind. Und das, was du sagst mit der Selbstkritik, die gut ist und die dann kippt ins Selbstzerstörerische. Ich persönlich würde den Unterschied oder den Übergang so formulieren. Ich würde sagen, Selbstkritik, die gemessen wird an der Wirklichkeit, also das Steak von Woody Allen, ja, das reale Steak, dass ich sagen kann, gut, Demokratie ist nicht perfekt, Kapitalismus ist nicht perfekt, freie Meinung im öffentlichen Raum ist nicht perfekt, kann alles missbraucht werden, führt alles immer wieder zu Missbrauch. Es braucht Gerichte, es braucht Verfahren, um das zu korrigieren, es braucht auch demokratische Verfahren, alles wunderbar. Und die Kritik innerhalb dieser Verfahren ist super. Aber wenn ich anfange zu sagen, es braucht eine bessere, eine perfektere, eine ideale Gesellschaft, eine utopische quasi Gesellschaft, die nicht mehr missbrauchsanfällig ist, dann begebe ich mich auf einen Selbstkasteiungsweg, weil diese perfekte Gesellschaft gibt es nicht. Und ich kann, man sieht es schon im Privatumfeld, ich kann nicht meine Familie vergleichen mit einer perfekten Disneyland-Familie, die es nicht gibt. Ich muss sie mit anderen realen Familien vergleichen. Und dann merke ich, naja, also so schlimm ist es nicht. Es ist ja überall mehr oder weniger ähnlich. Aber dieser Realismus, ich glaube, wenn der verloren geht, und das ist bei uns in vielen Diskussionen, merke ich, verloren gegangen, nimm das Klimathema, also eine klimaneutrale Gesellschaft kann es gar nie geben. Der Mensch, die Menschheit ist nicht klimaneutral und wird es auch nie sein. Also dieses Ideal klimaneutral macht uns kaputt.
Also die Stammesgesellschaften früher waren vielleicht klimaneutral, aber da ist auch die Frage, möchtest du dahin zurück?
Ja gut, wenn du viele Babys hast, bist du auch nicht mehr klimaneutral. Also neutral bist du nicht. Du bist einfach mehr oder weniger belastend. Aber gut.
Okay.
Aber weißt du, was ich meine? Also das, wenn du als Gegenmodell zu deiner Realität eine Utopie hast, dann kannst du nur verlieren. Und das ist dann Selbstkasteiung. Und das würde ich sagen, ist ungesund.
Und wo, denkst du, ist dieser Realismus verloren gegangen oder warum? Also warum sind wir jetzt genau in dieser Situation?
Ich habe 2016 ein Buch geschrieben, die Utopia-Methode. Da habe ich versucht, das zu beschreiben. Ich glaube, das kommt vor allem aus dem Konstruktivismus, aus der linken Denke, dass man meint, man könne die Welt verbessern und die Gesellschaft sozusagen perfektionieren. Das ist ein revolutionärer Gedanke, einfach strukturpolitisch umgesetzt. Und dahinter steckt eine Heilsidee, eine säkularisierte Heilsidee. Man kann jetzt eben die klimaneutrale, genderneutrale, gendersensible, rassismusfreie, sexismusfreie Menschheit bauen durch quasi Konstruktionen von außen. Und dann kann man sozusagen das Paradies auf Erden errichten. Und das ist eine Ersatzreligion. Und ich glaube, das Problem dabei ist ja nicht einmal, dass das wirklich geglaubt wird. Das Problem ist mehr, dass es unterwegs sehr viel Schaden anrichtet. Also du siehst es in der Energiepolitik, dass das in Deutschland zum Beispiel sehr viel kostet, wenn man jetzt einfach auf nukleare Energie verzichtet, obwohl es im Moment einfach noch nötig wäre, oder? Also das Problem der utopischen Politik ist, dass sie viel Schaden anrichtet, und bis man endlich merkt, dass es nicht verwirklichbar ist.
Ich glaube, das Ganze ist letztlich ein Wohlstandsphänomen auch. Also man muss sich das halt auch leisten können, so diese Utopia-Methode und diesen Abschied vom Realismus umzusetzen und letztlich auch diese Selbstkasteiung und dieser Selbsthass ist aus meiner Sicht ein Ausdruck einer Wohlstandsgesellschaft. Also in ärmeren Gesellschaften kämen die Leute nie auf die Idee, ihre Kultur selber so schlecht zu machen, obwohl sie vielleicht viel mehr Grund dazu hätten.
Das bedeutet ja, unser Ziel wäre für die Gesellschaft, also das wäre auch der Tipp jetzt von meiner Seite, werden Sie eher so wie Woody Allen, bleiben Sie im Wohlstand, sagen Sie, die Wirklichkeit ist nicht ideal, aber das Steak ist immer noch das Beste, was es gibt. Das wäre der auch das Schätzen des Westens, aber im Wohlstand, also man muss ja nicht dazu arm werden, finde ich nicht.
Genau.
Genau. Danke fürs Zuschauen. Unterstützen Sie uns, spenden Sie uns, werden Sie Mitglied im Schweizer Monat. Gehen Sie auf unsere Website schweizermonat.ch, da finden Sie alle Inhalte und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei.